Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mir gegenüber sitzt
Knut Nippe. Hallo Malte, schön, dass du mir auch gegenüber sitzt.
Das freue ich. Wir nehmen eine neue Folge Tischgespräche auf und sind mitten in einer Reihe über geistliche Übung.
Ja.
Und wir hatten mal so eine Vorschlagsliste auf unserer Homepage und haben euch gefragt, welche geistlichen Übungen möchtet ihr, dass wir unbedingt darüber reden? Und eine Sache, die auch sehr weit oben landete, war das Thema der heutigen Folge, nämlich Unterordnung oder als Verb sich unterordnen.
Und wir diskutieren immer noch darüber, ob das überhaupt eine eigene geistliche Übung ist, aber Malte hat das einfach auf diese Liste gesetzt und jetzt haben wir das Ergebnis.
Ja,
Salat. Ich ordne mich da unter und
Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wenn man so ein Thema in den Titel einer Podcast-Folge schreibt, das für die entsprechenden Klickzahlen auch sorgt. Denn, das kann man ja auch sagen, wir kriegen ja seit einigen Jahren regelmäßig E-Mails von unseren Hörern, die schreiben, welche Themen wir unbedingt mal besprechen sollten. Und ich würde sagen, mit einer gewissen Häufigkeit kommt das Thema Unterordnung vor. Aber
oft in so konkreten Sachen, oder?
Also nicht einer konkreten Sache.
Ja.
Nämlich der einen konkreten Sache, wie das eigentlich ist mit dem Geschlechterverhältnis.
Ja.
Mann und Frau.
Und das machen wir heute nicht, oder?
Nee.
Okay.
Nee, weil ich dachte, bevor man sich einen Spezialfall anschaut, sollte man eigentlich erstmal auf das Allgemeine schauen. Und das ist ja tatsächlich auch das, was Paulus in der entsprechenden Stelle im Epheserbrief schreibt. Ja, er redet über das Verhältnis von Mann und Frau. Und das ist gut und wichtig, sich das anzugucken. Und trotzdem stellt er dem Ganzen einen Satz vorweg, der grundsätzlich für alle Christen gilt und für christliche Verhältnisse. Nämlich Römer 5, Vers 21 heißt es erstmal: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.
Und auch, also nur mal so, ne? In Epheser ist es auch nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Kinder, Eltern und genau. Ich glaube auch Sklavenherren. Und ja. Es wird dann an verschiedenen konkreten Stellen. Es ist nicht nur dieses Geschlechterding.
Genau.
Das ist eine von mehreren.
Genau. Und deswegen würde ich schon sagen, Unterordnung sollte eigentlich erstmal eine Grundhaltung aller Christen sein.
Ja.
Nicht nur von speziellen Gruppen. Und jetzt sind wir natürlich gleich beim Thema, was meint das? Also wir haben wahrscheinlich viele von euch, die auch zuhören, wir vielleicht auch, haben erstmal so ein Sperrgefühl,
Ja. Wenn
wir sagen, alle Christen sollen sich unterordnen. Und vielleicht ist es ja sinnvoll, erstmal zu gucken, wo kommt das eigentlich her, dieses Störgefühl, dass sich da was sperrt. Knut,
wo kommt das her? Na, das kommt, glaube ich, daher, dass wir gerade gesamtgesellschaftlich da eher anders trainiert werden. Nämlich, dass man könnte jetzt vielleicht sogar fragen, ob die letzten Jahre nicht doch ein Gegenteil sind. So mit Corona, Abstandsregeln, Impfpflicht und so weiter. Da ist das Thema nochmal anders gespielt worden. Aber so insgesamt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazi-Zeit, in der 68er-Zeit, gab es eigentlich eine Gegenbewegung, dass man gesagt hat, die Kirche oder die Christenheit hat sich viel zu sehr untergeordnet. Das ist missbraucht worden. Gerade die lutherische Theologie, wo der Staat auch von Gott her ein Recht hat, ist missbraucht worden in der Nazi-Zeit, weil Christen gesagt haben, naja, jetzt ist das so und dann sind wir auch zur Unterordnung aufgefordert. Und es gab dann jahrzehntelang eigentlich eher die Betonung zu Autoritätskritik, selbstständig denken, Aufbegehren, Widerstand und so weiter und so weiter. Genau, und Corona wäre jetzt nochmal interessant. Da sind wir eigentlich mittendrin, weil wir eigentlich mit dem Thema noch nicht durch sind. Also Corona ist vorbei, aber eigentlich das Thema, was war eigentlich damals richtig oder nicht, ist immer noch nicht ausdiskutiert, sage ich es mal vorsichtig.
Und ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich auch deine Grundbeobachtung teilen würde, zu sagen, die letzten Jahre sind in gewisser Hinsicht wieder autoritärer an manchem geworden.
Ja, ja.
Es gibt vielleicht auch mehr, also Unterordnung spielt noch mal wieder eine Rolle, auch dass sie eingefordert wird.
Ja.
Und ich glaube, man könnte, wenn man jetzt politisch drauf guckt, wir sind ja kein politischer Podcast, aber würden verschiedene Seiten Beispiele beim anderen finden. Also das Beispiel Corona wäre jetzt so etwas vereinfacht gesagt, dass die eher Rechten sagen, der übergriffige Staat, die Linken, die da haben uns ihre Regeln aufoktroyiert und man kann ja gar nicht mehr frei Meinung sagen und so. Und gleichzeitig würde ich sagen, kann man ja auch andersrum gucken und der Aufstieg der mancher Rechtspopulisten weltweit, die ja auch ihre Staaten recht autoritär führen, wäre auch ein Beispiel, wo man sagen könnte, da gab es in letzter Zeit wieder mehr Bedürfnis nach Autoritäten. Also das ist ja auch belegt, dass man eine größere Sehnsucht von Menschen wieder da ist nach starken Führungspersönlichkeiten, sag ich mal so.
Ja, das stimmt. Und also bei Corona finde ich es interessant, ja, die Rechten haben das sehr gespielt, aber es gibt durchaus auch Linke. Also ich habe gerade vor kurzem ein Interview nochmal mit Richard David Precht, der sich völlig darüber aufgeregt hat, über die Impfpflicht. Ja. Und das ist jetzt kein Rechter, aber der sagt, die Impfpflicht, vor allen Dingen gegenüber Kindern, dass Kinder verpflichtet wurden zu impfen, nicht um die Kinder zu schützen, sondern für andere. So, also da gibt es durchaus, also genau, das ist ein Thema, was gerade neu justiert, ausdiskutiert und so weiter wird.
Und dann wäre die Frage, muss ich mich dem unterordnen? Muss ich quasi mich dieser staatlichen Verpflichtung oder jenem beugen? Und genau, dann sind wir schon mal mittendrin im Thema. Und ich versuche trotzdem nochmal von der anderen Seite mich der Frage zu nähern.
Ja, ich würde es gut finden, wenn wir heute nicht nur über die Frage der Unterordnung gegenüber dem Staat, weil das ist nochmal eine extra Sache. Und das gibt es auch in der Bibel, finde ich auch sehr wichtig. Aber die Römer und Epheser, da geht es ja auch um zwischenmenschliche Beziehungen und Strukturen und die Haltung der Christen da.
Wie ist das in meiner Familie? Wie ist das in meiner Gemeinde? Wie ist das auf meiner Arbeit?
Richtig. Genau.
Wo spielt da das Thema Unterordnung da für mich eine gute Haltung, nicht als du musst und wir, also das hat, glaube ich, so eine emotionale Schwere, dieses Wort. Vielleicht muss man da auch andere Wörter irgendwann mal für finden, weil ich glaube, das Grundanliegen dahinter kann eigentlich ein Schatz sein. Und das würde ich gerne versuchen, in dieser Folge eher stark zu machen. Und vielleicht eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, dass, wenn man ausgeht von der grundsätzlichen Freiheit, die wir erstmal als Christen haben. Gretchen Ronewick, wir haben sie jetzt schon in mehreren Folgen.
Ja, weil sie sich lohnt, die lohnt sich.
Hat ein tolles Buch geschrieben über geistliche Übung.
Auf Englisch leider.
Englisch leider.
Muss man wahrscheinlich bei irgendeiner KI hochladen und dann sagen, übersetzt mir das mal.
Nein. Es gibt auch tolle Übersetzer und Übersetzerinnen.
Ja, aber das Buch gibt's noch nicht.
Auf jeden Fall hat sie auch ein Kapitel über Unterordnung, wo das mit drin vorkommt. Und in diesem Kapitel stellt sie dem ein Zitat voran, nämlich ein Zitat von Martin Luther. Luthers Doppelthese aus der sogenannten Freiheitsschrift. Wer schon etwas länger bei den Tischgesprächen mit dabei ist,
trifft jetzt einen alten Bekannten wieder.
Ein bekanntes Zitat, wo Martin Luther sagt, zweierlei gilt für den Christen. Er ist einerseits ein freier Herr und niemandes Untertan. Und in einem zweiten Schritt ist er auch ein dienstbarer Knecht und jedermanns Untertan. Und ich glaube, das ist etwas, was wir grundsätzlich erstmal wissen müssen. Ich bin frei als Christ. Christus hat mich frei gemacht. Er ist mein Herr, das heißt auch, ich gehöre zu ihm. Ich bin in erster Linie Jesus Christus verpflichtet und nicht den Herrn dieser Welt und habe diese Freiheit als Christ. Aber weil ich in dieser Welt lebe und mit anderen Menschen zusammenlebe, ordne ich auch mich unter. Und zwar um der anderen willen. Weil ich merke, es gibt andere Menschen, die brauchen was, die haben Bedürfnisse. Und um diesen anderen Menschen zu dienen, werde ich anderen Menschen zum Knecht. Aber das, und das finde ich ist ein total wichtiger Punkt, ist ein freiwilliger Schritt. Und ich kann diesen Schritt nur gehen, wenn ich ihn A, freiwillig gehen darf und wenn ich ihn gleichzeitig aus einer gewissen Position der Stärke gehen darf. Wenn ich weiß, ich bin eigentlich ein freier Herr, kann ich mich auch unterordnen, um meinem Nächsten zu dienen. Und ich finde, dass man das wunderbar, das ist auch so ein Thema, wo ich in meiner Doktorarbeit auch mit dran war, auch an manchen kleinen Worten merken kann. Es gibt im Deutschen so ein Begriffspaar, das ganz nah beieinander ist, nämlich das Begriffspaar Demut und Demütigung. Und es ist ein riesiger Unterschied zwischen Demut und Demütigung. Demut ist freiwillig, mache ich mich klein für andere. Demütigung ist, andere zwingen mir was auf und sagen, du musst jetzt für mich das und das tun. Du schüttelst den Kopf.
Ich schüttel den Kopf, ja. Gibt es nicht eine Bibelstelle, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes? Also ich glaube, der Unterschied ist, wer das Subjekt ist. Bin ich der, der sich demütigt oder werde ich von jemand anders gedemütigt? Und das ist der Unterschied, der sich auch sprachlich, ich gebe zu, mein sprachliches Beispiel ist ein seltenes, man redet selten so, oh, ich demütige mich jetzt. Aber ich glaube, das ist der Unterschied. Also mache ich dich klein, zwinge ich dich, mir zu dienen, und anderen zu dienen? Oder ist das meine Entscheidung, dass ich mich beuge und sage, ich gehorche?
Vielleicht kann man es auch an einem anderen Begriffspaar gut deutlich machen. Ich habe mir überlegt, Unterordnung und Unterdrückung. Ich ordne mich unter, ja. Da bin ich das Subjekt,
ja. Ja.
Oder genau. Ich werde unterdrückt.
Genau, dann bin ich Objekt.
Da passiert was an mir. Das eine ist ein grundsätzlich selbstbestimmter Vorgang, das andere ist ein fremdbestimmter Vorgang. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Unterordnung sprechen, würde ich sagen, das ist grundsätzlich ein selbstbestimmter. Dass ich weiß, ich bin ein freier Herr in Jesus Christus, aber um meinem Nächsten zu dienen, sage ich vielleicht an der Stelle, trete ich einen Schritt zurück und lasse dem anderen den Vortritt, um es in einem Bild zu sagen. Und ich finde, man sieht das wunderbar eigentlich an Jesus Christus selbst. Und vielleicht die für mich sprechendste Passage in der Bibel ist der Philipperhymnus in Philipper 2, wo ihr auch es am Anfang so ein ethischen Vorsatz gibt, seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann wird im Grunde erstmal Jesus ganz groß beschrieben. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also Jesus kommt grundsätzlich aus einer Position, ich meine, einer sehr selbstbestimmten Position. Wer Gott gleich ist, hat eine sehr selbstbestimmte Position, aber um den Menschen zu dienen, geht er in diese Haltung. So viel vielleicht als sehr langer Vorrede zum Thema, was ich finde, ein hilfreicher Zugang ist, sich dem Thema Unterordnen zu nähern.
Genau, er erniedrigte sich selbst, auch hier wieder. Bei ihm finden wir das gut, weil er das mit sich selbst gemacht hat. Aber wir finden es schlecht, wenn jemand das mit jemand anders macht.
Ja.
Also ich bin immer noch, also ich finde es gut, ich finde es auch ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein bisschen Haarspalterei ist. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob das eine eigene geistliche Übung ist. Auch in Gretchen Ronnewigs Buch, das ist ja die Frage, wie man das gliedert. Ich glaube, es ist sozusagen eigentlich noch in dem Teil, wo sie über Haltung, es ist eher noch in so einem Vorteil, während sie dann zu den praktischen Übungen kommt. Aber darüber können wir gucken. Ich glaube, es ist eher so, es ist eine Haltung, in die ich mich auch einüben kann und muss.
Da hast du mein Wortspiel gleich schon vorweggenommen.
Entschuldigung,
lieber Bruder,
da müssen wir uns besser vorab sprechen. Wie hättest du es denn formuliert?
Ich würde sagen, es ist eine Haltung, die ich einübe. Ist es eine Haltung oder eine Übung?
Könnte von mir sein.
Sehr gut. Genau, und ich finde, ich bin da auch bei dir, es ist mehr eine Haltung und trotzdem eine Haltung, die mir schwerfällt.
Wo es Situationen in meinem Leben gibt, wo ich praktisch die Entscheidung treffe, jetzt übe ich das ein.
Und dann ist es vielleicht auch schon eine geistliche Übung, mich das mal zu fragen,
ja,
wo gibt es Momente in meinem Leben, wo ich das einüben muss. Und da kann man ja vielleicht schon mal fragen, warum muss ich das einüben? Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Martin Luther. Luther hat ja eine interessante Beschreibung über Sünde oder eine interessante Definition, die er an einer Stelle anbietet. Nämlich er sagt, der Sünder ist der in sich selbst verkrümmte Mensch. Also der sich eigentlich um sich selber kreist, der mit sich selbst beschäftigt ist. Ich. Und ich kenne das auch von mir selbst, dass man ganz stark bei sich selber ist, von meinen Bedürfnissen, von dem, von mir und dit. Das hat auch seine Berechtigung, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, keine Frage. Und dennoch, finde ich, durchbricht es, also hat Unterordnung auch was, dass es diesen Kreislauf, das um mich selbst kreisen, durchbricht an einer Stelle. Und zu sagen, nein, die Welt kreist nicht nur um mich, sondern es gibt auch andere Menschen, die Bedürfnisse haben und die nehme ich wahr. Und jetzt stelle ich einmal kurz mein Bedürfnis an der Stelle etwas hintan und schaue auch auf das, was der andere hat. Und es gibt noch ein altes theologisches Wort, das ich an der Stelle auch nochmal ins Spiel bringen möchte, nämlich das Wort Mortifikatio. Zur Nachfolge von Jesus Christus gehört auch das, was unsere alten Väter im Glauben das Abtöten des alten Adams bei uns nannten. Das ist das, was man in der Bibel oft findet, dass man auch im Grunde sich kreuzigt oder sich kreuzigen lässt in gewisser Hinsicht mit Jesus Christus. Und das ist auch Teil, das ich einüben muss, nämlich immer wieder zu sagen, Moment, es gibt auch einen Teil in mir, der muss sterben. Und das ist der Teil von mir, der selber gerne König dieser Welt wäre, der unbedingt gerne will, dass alles in dieser Welt nach meiner Pfeife tanzt. Denn es gibt schon eine Stimme in meinem Herzen, die das will, die eigentlich möchte, dass alle Leute sich so verhalten, möglichst wie ich das will, die gerne die Dinge alle selber entscheidet, dass wenn Entscheidungen anders laufen, als ich sie getroffen hätte, die sofort sagt, so geht das aber nicht. So, also da gibt es schon so einen Drive in mir, den will ich nicht einseitig verurteilen. So, das ist immer die Gefahr dabei, ne? Dass man dann am Ende bei sowas landet wie, ja, all deine Bedürfnisse und alles ist schlecht, aber die Sünde liegt ja auch drin, dass eigentlich gute Instinkte so ein bisschen pervertiert werden, sag ich mal. Und dann aus dem Gesunden, das ist mein Bedürfnis, ein ich wird.
Lass mich dir da mal von der anderen Seite entgegenkommen, weil ich da seit Monaten an einem Buch lese. Ich komme da einfach nicht weiter, weil ich denke, oh, das muss ich richtig in Ruhe und am liebsten fast abschreiben. Das ist hier von der Jerry Scazzaro. Auf Englisch hieß es I Quit.
Okay.
Und da redet sie auch, also sie kommt von der anderen Seite her. Sie kommt daher, dass sie als Christin und als Pastorenfrau Jahre, Jahrzehnte lang ihre eigenen Bedürfnisse verleugnet hat, immer nur alles gemacht hat, was die anderen von ihr wollten, immer nur Ja gesagt hat, wenn jemand hilft, also und dabei vor die Hunde gegangen ist. Und dann irgendwann gesagt hat, das mache ich jetzt nicht mehr so. Und sie sagt, nee, auch meine Bedürfnisse, da steckt auch was drin, was Gott, wie Gott mich gemacht hat und wie Gott mein Leben haben will. Und bei ihr, und sie sagt nicht Unterordnung Geschlecht oder Unterordnung geht nur bis zu einem gewissen Grade, aber sie, ich würde sagen, sie entdeckt die Mortifikation neu. Sie sagt, früher habe ich eigentlich immer meine Bedürfnisse getötet. Aber warum habe ich das gemacht? Ich habe das auch gemacht, damit alle mich mögen und damit alle, also damit ich in dem Sinne die Königin bin, dass alle immer sagen, ja, ach, die Jerry und so weiter. Und das muss sterben. Also dieses, alle müssen mich mögen, das muss sterben. Nein, ich muss auch mal sagen, nein, Gott hat mich so gemacht, ich brauche jetzt auch mal das und das. Also das fand ich auch nochmal interessant. Also es gibt da, glaube ich, nicht die Formel, dass man sagt, wer immer Ja sagt, der macht es Gott recht und so weiter. Ich finde dieses Buch nochmal eine gute andere Perspektive. Kein Widerspruch. Kein Widerspruch. Das ist nicht so, das ist Position A und das ist Position B. Aber doch nochmal eine Korrektur von einer anderen Perspektive her. Und bei ihr, finde ich, geht es auch um eine Mortifikation, nämlich dieses Bild, die immer alles für alle anderen macht, damit sie beliebt ist. Und sie sagt, nee, das musste sterben.
Definitiv. Ich kann so diese geistliche Übung, nennen Sie jetzt mal eine geistliche Übung, Unterordnung.
Auch missbrauchen.
Auch missbrauchen. Und auf verschiedene Art und Weise. Also ich denke an den Kadavergehorsam der Nazi-Zeit. Das ist Missbrauch, furchtbarer Missbrauch. Und es ist aber auch Missbrauch, wenn ich es für mich selber missbrauche, weil ich von anderen geliebt und gemocht werden will oder weil ich die Bestätigung von anderen will. Wie viele Leute kenne ich, die durch Gemeinden gehen und immer helfen wollen, helfen wollen, helfen wollen und jede ihrer Hilfen ist eigentlich ein weiterer Schrei nach Aufmerksamkeit. Dann ist das eigentlich kein Dienen und Unterordnen, sondern es ist eigentlich ein auch Benutzen dieses Dienens und Unterordnens für die eigenen Zwecke.
Du hast mir mal so eine tolle Geschichte von der 90-Jährigen erzählt, die Gott von ihrem Wischmopp befreit hat.
Ja, vielleicht müsste man die 4 Wochen alte Tischgesprächfolge dazu hören. Genau, war eine Anspielung. Vielleicht darf ich nochmal einen geistlichen Punkt machen, der mir hilft beim Thema Unterordnen. Nämlich, wir hatten mal gesagt, bei geistlichen Übungen geht es auch darum, etwas zu empfangen von Gott.
Ja.
Und ich glaube, beim Unterordnung steckt ja auch das Wort Ordnungen drin, dass Gott dieser Welt bestimmte Ordnungen gegeben hat, durch die er mich beschenkt, grundsätzlich. Ja. Auch wenn diese Ordnung dem Sündenfall unterliegen und es da allen möglichen schlimmen Missbrauch auch gibt, aber dass ich grundsätzlich sage, dass diese Welt eine Ordnung und Struktur hat, ist eine Gabe Gottes. Dass ich nicht in einer Anarchie lebe, sondern in einem Staatswesen, ist grundsätzlich eine Ordnung Gottes, die Gott mich beschenkt. Und ich erzähle mal von der letzten Woche, ich habe mich so aufgeregt wieder über einen Beamten. Ich muss nämlich einen neuen Perso beantragen. Und das war, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Behörden in Hamburg es ist und warum man diesen Termin nicht kriegt. Und es ist.
Ich bin auch gerade umgezogen.
Aber zu sehen, nee, grundsätzlich ist das erstmal eine gute Ordnung Gottes. Das heißt nicht, dass ich diesen Beamten nie kritisieren darf. Aber auch an der Stelle mich einmal kritisch zu hinterfragen, muss ich mich hier groß aufregen? Oder kann ich mich nicht auch diesem fehlerhaften, aber doch in Summe mir dienenden System mich da einordnen, sag ich mal an dieser Stelle. Und das war für mich eine geistliche Übung. Nicht hier in Selbstherrlichkeit diesen Beamten zu bepöbeln, also was für ein Idiot ich auch wäre, sondern an der Stelle zu sagen, ich nehme mich da zurück.
Und was ich dir sagen möchte, und das bestätigt dich, Malte, dass Gott dich daran erinnert und deinen Wunsch, dass du dir gerne der König bist, der alles bestimmen will, dass er das tötet, ist ja nicht nur eine Befreiung für die Menschen um dich herum, sondern auch für dich. Du, also auch ich, musst nicht der König sein. Du musst nicht alles regeln und regulieren, sondern es gibt auch Sachen, die dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte und so weiter. Das ist ja auch das, was ein Geschenk ist, dass wir nicht diese Königsstellung, die wir uns manchmal wünschen, also ich auch, Das ist auch für uns eine Entlastung, dass das nicht unsere Position ist. Das ist auch eine Befreiung.
Vielleicht mache ich es einfach mal konkret. Wir reden ja bei den Tischgesprächen oft sehr positiv. Das ist eigentlich auch unsere Haltung, dass wir sagen, wir wollen positiv reden. Aber wir können auch als Menschen uns auch mal aufregen über Kirche.
Wirklich?
Ja, und über Dinge, die in diesem Laden nicht so laufen, wie ich es mir wünschen würde. Und da ist für mich auch eine geistliche Übung zu sagen, ich respektiere auch, dass es Entscheidungsträger gibt, die Gott in diese Aufgabe gestellt hat. Und ich muss den Laden Kirche auch nicht retten, sondern das ist am Ende Gottes Sache.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich alles widerspruchslos hinnehme und dass ich nicht auch mal den Mund aufmache und sage. Aber ich merke, dass ich eher auf der anderen Seite vom Pferd falle als Mensch, ich persönlich.
Ja.
Und sage, ich muss manchmal eher lernen zu sagen, okay, du bist nicht der König der Kirche, Malte. Und das ist eine Entlastung. Das kann
also,
ich schon
genau, so das kann, genau, das kann ich nachvollziehen. Ich habe es dir schon in der Pause gesagt. Bei mir ist das auch jetzt als Staatsbürger. Ja, wir haben gewählt.
Ja.
Ich oute mich mal. Also Friedrich Merz war nicht und ist nicht mein Wunschkandidat. Und vor ein paar Tagen war jetzt hier der Koalitionsvertrag wurde öffentlich gemacht und ganz viele Leute haben gesagt, was daran alles blöd ist. Und es ist für mich eine Entlastung, dass ich weiß, was jetzt meine Aufgabe ist. Nämlich für Friedrich Merz zu beten und dafür zu beten, dass Gott ihn ausrüstet für diesen schweren Job, den ich nicht machen will und dankenswerterweise nicht machen muss. Ja, also auch wenn ich mich aufrege und sage, ach nee, das finde ich aber anders und so. Ja, Gott sei Dank sitze ich nur an der Seite, also ich sitze nicht da. Ich weiß genau, was von mir erwartet wird, für ihn zu beten. Und ich finde auch, der darf doch jetzt erstmal machen, bevor man gleich schon wieder vorher kritisiert, was da alles schief läuft. So, ja? Also ich finde, es hilft mir auch in auf eine konstruktive Ebene zu kommen. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht, also selbst ich, der ich sehr bereit bin, in Zukunft auch Kritik zu äußern, finde, jetzt ist doch erstmal der Punkt, wo man dem erstmal alles Gute wünschen darf und seinem Team.
Ich hoffe, deine Aussagen altern gut.
Ja.
Wir werden es in ein paar Jahren sehen.
Gerade wenn auch was ist, was mir nicht gefällt, finde ich das auch cool, dass ich das vor Gott bringen kann, auch in so einer Position. Und das finde ich zum Beispiel ganz stark im Neuen Testament, dass den Christen, die in einer Umgebung lebten, wo der Staat ihn eher kritisch bis feindlich gegenüberstand, dass da gesagt wird, betet für den König, ehrt den König, also betet für die Obrigkeit. Das ist, finde ich, eine gute, also das mache ich gerne und dann weiß ich, was mein Job ist.
Du hast eben gesagt, das heißt nicht unkritisch bleiben, das heißt auch nicht, dass man seine Kritik nicht äußern darf. Doch würde ich sagen, wahrscheinlich macht es trotzdem was mit der Art, wie ich meine Kritik äußere, wenn ich von der Haltung her komme, die grundsätzlich erstmal Ordnung
und wo anhaltet. wo ich ihm grundsätzlich Erfolg wünsche. Also Erfolg jetzt nicht so wie er, also seine Ziele denke ich, ja, hoffentlich, aber ich sitze jetzt nicht da und denke, ah, hoffentlich scheitert er möglichst schnell oder so. Gerade nicht, nee.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich auf meine Gemeinde blicke? Also viele von uns, die uns jetzt zuhören, gehen ja wahrscheinlich in eine Kirchengemeinde in irgendeiner Form. Wie sieht da eigentlich Unterordnung aus? Ich weiß, dass, ich glaube, eher früher als heute man den Satz oft zitiert, dass man sich auch den Leitern der Gemeinde unterordnen soll. Ist das die einzige Art und Weise, wie man den Grundgedanken der Haltung des Unterordnens in eine Gemeinde einübt, dass ich spitze es einmal polemisch zu, einfach nicht in Frage stelle, was die Gemeindeleitung entscheidet, sondern sage, sie ist von Gott eingesetzt, ich ordne mich unter.
Nee, sag mal du, was du bist darauf vorbereitet.
Ich würd schon sagen, dass es nicht nur darum geht, sondern dass ich auch meine Gemeindeleitung auch kritisieren darf und dass Unterordnen nicht nur eine Frage ist vom Verhältnis von mir zur Gemeindeleitung, sondern überhaupt zu allen Menschen in der Gemeinde, in die ich gestellt bin. Dass Bedürfnisse von allen Leuten in der Gemeinde ihren Platz haben und die Gemeinde nicht nur ein Ort ist, wo ich mit meinen Bedürfnissen erstmal allein vorkomme, sondern auch gucke, hey, wo sind hier andere? Und das hat auch und was ganz viel auch mit Respekt zu tun, dass ich nicht, also wir kennen es doch alle, wie oft kann man sich in Gemeinden echauffieren darüber, dass Dinge nicht funktionieren und nicht laufen. Und für mich ist Unterordnung nicht einfach alles abzunicken, aber erstmal mit Wohlwollen zu sehen, wie andere Menschen sich engagieren und auch Dinge machen und sagen, das lasse ich auch mal so stehen und unterstütze erstmal und hat erstmal mein, meine Befürwortung auch wenn ich selbst vielleicht anders entschieden und gemacht hätte. Also ich finde, so eine innere Gelassenheit auch, ja, ist es für mich oft in dem Wissen, ja.
Also ein Beispiel, wo mir das gerade noch konkreter vor Augen ist, ist der Gottesdienst. Also, weil wir sind hier eine Gemeinde, wo relativ viele Leute zum Gottesdienst gehen, die auch unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben haben. Mhm. Welche Arten von Lieder gesungen, ob eher klassisch oder eher modern und ob der auch ob der Gottesdienst so aussehen soll oder nicht. Und neulich sprach mich auch jemand an, eine Pastorin, und ich habe gesagt, in meiner alten Gemeinde war ich es gewöhnt, dass ich alle Lieder rausgesucht habe. Das ist hier nicht so. Mhm. Also das ist übrigens auch vom Kirchengesetz nicht so. Also nach dem Kirchengesetz ist eigentlich der Kirchenmusiker für die Lieder zuständig, bis auf das nach der Predigt. Aber jetzt, früher konnte ich sozusagen alles nach meinem Geschmack machen. Da konnte ich sagen, oh, ich singe nur das, was ich will. Und da mussten sich die anderen unterordnen und hier sind jetzt viel mehr. Und ich glaube natürlich, ich gehe in Gottesdienste, wo jetzt nicht alles, es wird jedem Christen so gehen, wo nicht alles so ist, wie ich die Suppe gekocht hätte, wenn ich sie angerührt hätte. Ja. Und da kann man natürlich jetzt immer so lange Druck machen, und so lange meckern oder so lange suchen, bis man die perfekte, oder man sagt, nee, ich gehöre jetzt zu einer Gruppe. Und diese Gruppe, da gibt es eben auch noch andere Bedürfnisse als mein. Und das heißt nicht, dass man es nicht sagen darf oder dass man es sich nicht wünschen darf, aber es wird schon Auswirkungen auch darauf haben, wie ich solche Wünsche äußere und wie ich über Sachen rede, die mir vielleicht nicht so schmecken, aber wo mir bewusst ist, andere, denen ist das total am Herzen. Also ja, auch das ist eine Form der Unterordnung, dass ich zum Beispiel in Gottesdienst gehe, wo nur die Hälfte der Lieder mein Style. Mhm.
Da vielleicht ein bisschen eine augenzwinkernde Beobachtung. Das Thema Unterordnung hat ja im christlichen Bereich vermutlich eher bei konservativ-evangelikalen noch sein Ort, wo man noch sagt, Unterordnung ist ein Thema. Und trotzdem erlebe ich gerade in dem Bereich, dass viele sagen, ich suche mir die Gemeinde aus, die nach mir passt.
Ja.
Also das erlebe ich auch so ein bisschen als Widerspruch. Also dass die Leute, die noch sagen, die Unterordnung ist noch ein wichtiges Thema, oft selbst nach außen sehr Menschen sind, die vielleicht nicht gerade die Haltung haben, dass sie sich gerne unterordnen. So, aber sagen, das Thema ist wichtig. Also vielleicht darf ich mal zugespitzt sagen, ich ordne mich gerne irgendwo unter, wo ich allem zustimme, was ich vorfinde. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch immer so ein Spannungsfeld. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht im Vorfeld auf die Folge über dieses Buch von Richard Foster, Geld, Sex und Macht, wo der sagt, dass die in den verschiedenen Zeiten des Christentums verschiedene Erweckungsbewegungen immer unterschiedliche Antworten auf diese drei Fragen gefunden haben. Wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Sex um und wie gehe ich mit Macht um? Und im Mönchtum war eben der Umgang mit Macht gehorsam. Als Mönch ging ich in ein Kloster und versprach dem Abt Gehorsam. Ganz klare Unterordnung. Also das Interessante daran ist, also es war ja auch erfolgreich in dem Sinne, dass es die Kirche sehr geprägt hat. Ja, also die Kirche ist ohne das Mönchtum gar nicht vorstellbar. Aber interessanterweise war das ja sozusagen eine Lösung, die nur für einen Teil der Christen formuliert war. Ja, also und diese sehr große Unterordnung war eine freiwillige. Also ich suchte mir das, also das war Teil des Deals, ich suchte mir aus, dass ich das machte. Und ab dann war es nicht mehr. Aber dass ich das machte, war eine freiwillige Sache. Also ich finde hier, da merkt man schon, und das ist ein Unterschied zu einer erzwungenen Sache. Also für mich wäre das trotzdem noch nicht, aber ich finde, es ist immer ein Spannungsfeld, weil man ja einerseits freiwillig sich unterordnen soll und so weiter.
Genau.
Sich nur unter das unterzuordnen, was sowieso den eigenen Wünschen entspricht, ist natürlich tatsächlich, wenn das deine Pointe war, genau, ist jetzt nicht so die Unterordnung. Ja.
Wir haben das Thema versucht, in den Spannungsfeldern so ein bisschen heute auszuleuchten. Ich hoffe, das hat euch ein paar Denkanstöße gegeben, auch vielleicht auf das eigene Leben zu gucken und zu gucken, ja, wo ist das vielleicht für mich dran, wo ist vielleicht aber auch dran, meine eigenen Bedürfnisse nicht loszulassen, wo es für mich auch dran, den Mund aufzumachen. Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Es ist ja ist ja ein Thema, was oft vermieden wird in Gemeinden, darüber zu reden. Weil
ja, und wir sind auch nicht fertig.
Wir sind nicht fertig, aber ja, das ist doch gut. Ja, gut. Das ist doch okay. Also, guck mal, so bin ich heute, dass ich mal sage, ach, man muss doch nicht fertig sein, Bruder.
Nee, man muss sich aber Maltes, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, man muss sich auch Maltes Zeitplan unterordnen, der für die Folge. Und das finde ich gut. Das mache ich gerne. Das entlastet mich.
In dem Sinne wünschen wir euch gute 2 Wochen, bis wir uns dann wieder hören. In 2 Wochen, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Und wir planen, einen Gast zu haben. Aber wir verraten noch nicht wen.
Nee, aber vielleicht kennt ihr den. Ach, vielleicht auch nicht. Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.